Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 7. Ausgabe von eigentlich alles die verflixten 7. Ausgabe. Wir sind aus unserem kleinen Sommerurlaub zurück, beziehungsweise ich, Dennis war nicht wirklich im Urlaub, und haben natürlich ganz viel Musik gehört, haben ganz viel erlebt, ganz viele Konzerte gesehen, lustigerweise, glücklicherweise muss ich sagen. Aber bevor wir jetzt in das Thema reingehen, sage ich erstmal Hallo Dennis.
Hallo, moin. Na, alles klar bei dir?
Bei mir ist alles klar. Wie gesagt, ich komme ja gerade mehr oder weniger frisch aus dem Urlaub. Es ist die erste Arbeitswoche nach dem Urlaub und ihr kennt das bestimmt alle. Man fühlt sich irgendwie nach 3-4 Tagen wieder so, als wäre man nie im Urlaub gewesen. Okay. So ist es bei mir auch gerade und ansonsten habe ich gerade vor knapp 2 Stunden war ich einkaufen im Nettomarkt und bei uns in Sachsen ist ja wieder seit heute Maskenpflicht. Oh. Haben sie ja wieder eingeführt. Ja. Und da gab es einen wunderschönen Streit zwischen einem, sagen wir mal, leicht angetrunkenen jungen Herrn und der Kassiererin da. Und das war sehr amüsant anzuschauen, wie er einfach nach Worten gerungen hat, obwohl er eigentlich bloß eine kleine Flasche Schnaps trinken wollte.
Ja, hart, das aber war, dann ist man durch.
Es war irgendwie sehr, sehr amüsant. Ja, und ja, ansonsten kommen wir dann auch später drauf, wie es uns ging die letzten Tage. Und jetzt, wie geht's dir zurzeit, Dennis?
Auch relativ gut. Also ich habe jetzt sozusagen deine Abwesenheit genutzt und habe mir ein Ergometer bestellt und fahre jetzt jeden Tag fleißig meine Kilometer im Anführungszeichen Büro, also im Zimmer, in dem ich offiziell Homeoffice mache und versuche ein wenig Fitness reinzukriegen. Gucke deswegen ganz viel Quatsch auf YouTube, weil das immer ganz gut geht, nebenbei laufen zu lassen und stelle fest, dass Verschwörungstheoretiker schon seit über 3 Jahren wirklich völlig geisteskrank sind. Man hört sie jetzt nur lauter, weil ich habe einen Kanal gefunden. Der gute Mann heißt Dekal Dent, ist ein sehr sympathischer, wenn auch leicht arroganter Typ, aber ich finde, er unterfüttert solche Sachen gut. Und es gibt immer wieder Momente, wo er halt solche Verschwörungstheoretiker auseinandernimmt. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Kann man sich wirklich manchmal sehr, sehr gut amüsieren. Und hier und da kommt man auch aus dem Tritt, wenn man dabei auf dem Fahrrad sitzt.
Das glaube ich dir. Ja, wir sind ja gar nicht mal so lange vor der Wahl. Wir haben heute, 9. haben wir heute, September, und dann haben wir jetzt noch knapp, 3 Wochen ungefähr und dann.
Ja.
Geht bitte alle wählen.
Ja, ja. Sagen, und wählt keine Nazis. Ganz wichtig.
Ja, ich glaube, das ist selbstredend.
Ja, aber ich will das so oft wie möglich sagen, dass es
ist richtig,
verfängt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von unseren Hörern ernsthaft vorhat, die AfD zu wählen, aber macht's nicht mal aus Protest. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die erzählt hat, dass sie so unzufrieden war mit der Politik, dass sie schon mal die AfD gewählt hat. Und sie wurde von mir nicht zusammengeschissen, weil sie die Kurve gekriegt hat und gesagt hat, ja, aber jetzt würde ich das ja nicht mehr machen. Ich habe mir dann aus Höflichkeit verkniffen zu erklären, ja, aber warum hast du es denn früher mal gemacht? Aber darum, manchmal hat man komische Gedanken und denkt vielleicht auch nicht weit genug, macht das. Und wenn ihr das macht, könnt ihr unmöglich die AfD wählen. Und die anderen schon gar nicht. Hast du den Wahl-O-Maten schon gemacht?
Habe ich schon gemacht. Und meine ersten 3 waren, die ganz oben war Tierschutzpartei, dann die Grünen und dann die Linke.
Ich hatte Deutschland in Bewegung, V3 was? Und dann die Linke, glaube ich.
Also die ersten beiden höre ich gerade zum allerersten Mal.
Das Lustige ist, ein Kumpel von mir hatte auch DIB, Deutschland in Bewegung. Da scheint irgendwie das hinter zu stecken, was gar nicht so verkehrt ist. Und V3 ist die Vegetarier- oder Veganer-Partei, was dahingehend
lustig ist.
Meine Freundin hatte die auch und sie hat gesagt, sie aß gerade ein Mettbrötchen, als sie dieses Ergebnis gekriegt hat. Vielleicht ist der Wahl-O-Mat doch nicht allwissend, sondern nur vielwissend.
Ironie at its best.
Ja, sehr schön.
Oh Mann. Nee, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin, glaube ich, selten so gespannt auf eine Wahl gewesen wie dieses Jahr.
Oh ja.
Irgendwie. Weil es kann, also, oh Gott. Mein Opa ist ja vor ein paar Wochen gestorben und der war glühender CDU-Anhänger seit. Und ich glaube, das hätte ihm wahrscheinlich nicht gut getan, wenn er die Talfahrt jetzt gerade mitbekommen hätte.
Nee, so wie Armin Laschet wirklich niemandem gut tut, hätte das deinem Opa wirklich nicht gut getan, weil.
Nee, das war wirklich. Aber kommen wir mal zu was Erfreulichem und steigen einfach ein mit Musik, weil wir haben heute dicke, packevolle Sendung. Also wirklich, diesmal ist ganz viel passiert und wir fangen einfach mal ganz grob an mit Konzerten, die wir erlebt haben in den letzten 4 Wochen und das waren so ein paar kleine. Fang du mal an, Dennis.
Meins war gar nicht so klein, wenn man ehrlich ist, weil
ja, stimmt.
Ich war bei den Herren Axel Bosse, Thees Ullmann und Markus Wiebusch in Hannover. Und habe erstmal festgestellt, wie geil das organisiert war. Das hat richtig Spaß gemacht. Man hatte so, man konnte halt vorher buchen, in welchen Gruppen man da hinkommt. Dann haben sie die Stühle in diesen Gruppen zusammengeschraubt, dass man halt auch nicht hin und her rücken konnte. An den Stühlen war hinten so ein Barcode aufgedruckt. Das heißt, wenn man den eingescannt hat, ist man direkt auf eine Seite gekommen, auf der man Getränk und Essen bestellen konnte. Gleich mit PayPal bezahlen, keine Probleme. Das war wahnsinnig gut. Das hat irre gut funktioniert.
Geil.
Und die drei hatten halt Tourabschluss. Die waren ja das erste Mal zusammen auf Tour und haben sich demzufolge alle irgendwie Honig ums Maul geschmiert und haben alle angefangen, erstmal über Hannover zu lästern. Thees Ullmann dann so meinte, so ja, Hannover ist ja geil und das noch auf dem Sonntag. Also besser kann es ja nicht werden. Und natürlich haben sie gegen Ende dann erzählt, wie toll Hannover das gemacht hat. Und es war auch fantastisch. Ich war, glaube ich, lange nicht mehr so emotional bei einem Konzert wie da, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr mir das gefehlt hat. Es ist so blöd es klingt, bei den ersten Songs stand ich einfach mit Tränen in den Augen da, dachte, boah, es ist wieder Leben, es ist wieder da. Und dann auch noch drei, die so viel Spaß zusammen hatten. Ich glaube, Markus Wiebusch war reell betrunken. Wie Axel Bosse erzählt hat, der hat ihn irgendwie in Hamburg abgeholt und stand so lange im Stau. Und als er da angekommen ist, hatte Markus wohl schon 1-2 getrunken. Und ja, dann haben sie natürlich noch so über die gegenseitigen so Besonderheiten gelästert. So Thees Ullmann hat dann erzählt, als dann klar war, dass Aki Bosse mitkommt, hat er sich halt einmal so durch seine Diskografie gehört und hat dann irgendwann festgestellt bei einem Live-Konzert, so, und er war sich nicht sicher, ob er es lässig oder arrogant findet oder so, weil er gesagt hat, und dann steht er da, 9000 Frauen kreischen sich die Seele aus dem Leib und er sagt, ich habe euch noch einen Song zum Tanzen mitgebracht, hört mal. Und dann guckt er so ins Publikum und sagt so, hört mal, was soll das denn? Hört mal, wofür sind die denn hier? Hört mal. Und hat dann halt ihn immer damit aufgezogen, wenn Markus Wiebusch gespielt hat, ging es dann irgendwann immer in die Richtung, dass irgendjemand gesagt hat, Markus Wiebusch fängt seine Ansage an und dann sagt, ich glaube, es war auch wieder Thees Ullmann, weil er halt auch wieder Laberwasser getrunken hatte. Lass mich raten. Und der geht so. Und halt immer so kleine Sticheleien, aber die drei hatten sich wahnsinnig gern, wahnsinnig lieb auf der Bühne. Es hat irre viel Spaß gemacht und wäre nicht, also es gibt einen mini kleinen Negativpunkt und zwar war das ja in Hannover bei einem Konzert, das organisiert wurde von Rossmann, bis dahin alles super, aber ganz offensichtlich ist Rossmann halt auch mit anderen Prominenten aus Hannover verbunden und so hat Oliver Pocher per Videobotschaft die Einweisung gemacht, wie das alles abläuft und hat sich mit, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, verabschiedet. Einer aus dem Publikum hat gerufen, ich hoffe nicht und ich bin stolz darauf, dass ich es war.
Oh, schön. Aber kann ich das richtig verstehen? Die haben zusammen auf der Bühne gestanden, zu dritt oder nacheinander ihre
Sets gespielt? Nee, die haben zu dritt auf der Bühne gestanden und so hat immer so hin und her die Songs gespielt. Hatten eine kleine Band dabei, wo ich halt auch sehr, sehr cool fand. Da war, ich glaube, die Bassistin kam aus dem Fahrradurlaub Racing Team, haben sie sogar gesagt. Übrigens, da schräg hinter mir hat dann plötzlich immer mit Ausziehen, Ausziehen angefangen. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn einige Leute noch länger Lockdown haben.
Solche Assis hast du immer irgendwie.
Ja, ja.
Das ist einfach.
Du hast halt auch immer die Typen, die denken, wenn ich jetzt den Song reinrufe, dann finden die das total gut und spielen den. So flexibel bist du nicht, wenn du mit fremden Leuten eine Band machst und das nur für 5-6 Konzerte machst. Aber egal, das lernt er auch noch.
Nee, es klingt ja echt cool.
Ja.
Das ist ja stark. Ja. Also als ich das gehört habe von dir, dachte ich eher so, na, es ist halt so, Bosse spielt halt ein Set von einer Dreiviertelstunde, dann Ullmann und dann ein bisschen so dann, aber ist die halt so, dann haben die auch hier Songs miteinander gespielt, also sozusagen irgendwie, oder hat, ich will mir das echt gerade vorstellen, wie ist denn das, wenn zum Beispiel Ullmann jetzt einen Song gespielt hat, haben die anderen beiden daneben gestanden geguckt oder wie war
das? Nö, die haben mit Gitarre gespielt, die haben teilweise, haben sie halt auch einfach Strophen vom anderen mitgesungen. Teilweise halt haben sie Songs auch jeder eine Strophe gesungen oder so, sodass halt immer irgendwie was los war. Und wenn nicht, haben sie halt entweder daneben gesessen und Bier getrunken oder Power-Stands gemacht oder irgendwie sowas. Irgendwas ist denen immer eingefallen und das war halt auch echt charmant an der Geschichte. Akte.
Das sind ja auch drei Entertainer. Also auf jeden Fall Uhlmann. Uhlmann ist einfach ein Entertainer. Der ist mehr Entertainer als Musiker, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch so, der erzählt halt Geschichten und ich denke, ach scheiße, jetzt macht er schon wieder Musik. Und ich liebe seine Musik. Ich finde es total gut, aber ich höre den so gerne zu. Dazu hat er noch, womit man ja bei mir eh einen wunden Punkt trifft, sozusagen, hat er noch einen Gag, also ganz kurz einen Querverweis aufs Frühstücksradio gebracht, wo ich dann sehr, sehr glücklich war, weil das ist ja die Geburtsstunde der deutschen Radiokomödie, wenn ich das mal so sagen darf. Also ganz großes Kino, kommt aus Hannover. Die Herren Welke, Wischmeier und Kalkofe haben da ihre Karrieren begonnen.
Das sind erstmal keine schlimmen Menschen, sage ich mal so.
Nee, im Gegenteil, das sind sehr, sehr gute Menschen. Und die haben halt wirklich das anarchischste Radioprogramm gemacht, das es jemals gab. Ich glaube, das kann man so sagen, ohne dass man übertreibt. Also sie haben, wie sie selbst sagen, sie haben in ihrer Sendung Ponys zersägt oder sie haben halt auch Konzerte aus dem Stadion gegeben, wo allerdings nur drei Leute drin saßen. Das heißt, sie haben im Niedersachsenstadion vor drei Leuten gespielt. Und zwar ganz bewusst, mehr Karten gab's nicht. Und all solche Sachen. Und haben sich irgendwie gegen jeden Intendanten von FFM durchgesetzt und sind irgendwie immer da geblieben, bis sie irgendwann halt keinen Bock mehr hatten.
Aber das muss ja schon Urzeiten her sein.
Ja, ja, das ist super lange her. Das ist noch
tief. 90er?
Ja, ja, genau. Bis ich weiß gar nicht, wann war denn. Es gab eine legendäre letzte Sendung vom Frühstücksradio. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Zeiten nochmal waren. Frühstücksradio. Übrigens, Frühstücks, das Stücks mit STYX. Die Sendung wurde zunächst vom August 88 bis zum 31. März 96 gedreht. 97 bis 98 gab es noch ein Best-of. Und seit 2004 gibt es immer mal wieder so Sonderausgaben.
Cool.
Ja, und da kommen halt irre viele bekannte Comedy-Serien her. Also die Arschkrampen kennt man daher. Frieda und Anneliese, Günther der Treckerfahrer, Kalkofes Mattscheibe, Onkel Hottes Märchenstunde. All sowas hatte da seine Ursprünge. Und zieht sich auch jetzt noch durch. Wenn Oliver Welke in der Heute-Show ab und zu mal Italiener nachmacht, ist das halt eins zu eins die Rolle, die er fürs Frühstücksradio gemacht hat. Da gab es nämlich zwei kleine Italiener, die zusammen ein Restaurant haben und da Abenteuer erleben. Es ist wirklich alles anarchistisch. Vieles davon kann man heute auch nicht mehr machen, weil es halt gegen sehr viele politische Konventionen, glaube ich, inzwischen auch geht. Aber es war zu seiner Zeit absolut gigantisch und es war wirklich so, dass sich Leute am Sonntag nach dem Feiern, die sind Samstagabend feiern gegangen, sind Sonntag dann morgens irgendwo hingefahren und haben dann zusammen noch Frühstücksradio gehört, zwei Stunden, und sind dann erst schlafen gegangen und solche Geschichten.
Okay, als Radio noch ein bisschen Bedeutung hatte in Deutschland,
ja, oder generell. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die waren fantastisch.
Das klingt schade, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber ich kenne natürlich Kalkofes Mattscheibe und das kennt man ja alles
dann. Genau, genau. Das hat ja halt als Radiokolumne angefangen und das kam halt daher.
Okay, tatsächlich. Krass.
Cool. Ja, cool. Oder auch der Wichser-Ursprung da.
Ah, okay. Ja, die Filme finde ich ja jetzt nicht ganz so verkehrt. Es gibt schlimmere, sagen wir es mal so. Die Bulli-Filme zum Beispiel, die finde ich viel schlimmer, aber naja.
Ja, das stimmt.
Okay, dann, aber das passt eigentlich relativ gut mit deinem Bosse Uhlmann Wiebusch, weil mein erstes Konzert, ich habe vergessen, wann es war, auch Anfang August irgendwann, war Bernd Begemann, der auch mehr oder weniger aus dieser ganzen Umgebung da kommt.
Das ist korrekt, ja.
Ich würde sagen, er ist noch ein paar Monate älter als alle anderen irgendwie. Also der ist halt einer der ersten, sagt man so, der sozusagen Hamburger Schule entwickelt hat oder aus dem Hamburger Schule sich rausgebildet hat. Aber das finde ich alles so ein bisschen, ne. Aber jedenfalls hat Bernd Begemann in Bautzen gespielt. Ich laufe durch Bautzen und sehe ein Plakat, Bernd Begemann spielt übermorgen in Bautzen. Und ich dachte mir so, fickt euch alle, damit habe ich überhaupt nie gerechnet. Das war richtig schöne Überraschung und da bin ich dann zum Konzert gegangen. Hab mir natürlich noch vollkommen enthusiastisch noch im Internet noch eine Karte bestellt, weil ich dachte, Mensch, Bernd Begemann in Bautzen, das Ding wird dicke voll werden. Ich wusste ja, dass ich kenne ja Leute da im Steinhaus in Bautzen, wo er gespielt hat. Und da weiß ich ja, wie knapp die Kapazitäten da sind. Ja, jedenfalls komme ich da an und ein Freund von mir sitzt halt an der Kasse und sagt zu mir, du bist der Einzige, der eine Karte im Vorverkauf gekauft hat.
Oh Mann, ist das traurig.
Ja, okay. Naja, dann ging es aber auch so weit. Also es war wirklich, lass es 8 zahlende Leute gewesen sein oder so.
Immerhin.
An einem Abend. acht oder neun zahlende Leute. Ja gut, für mich ist Bernd Begemann war halt in den, meinen Teenie-Zeiten so 16, 17, als ich halt so viel Tokotronic und so Tomte und Catcar gehört habe, auch Bernd Begemann natürlich noch eine Nummer. Hm. Und
Das war so ein Ding, das ich mit meiner Freundin auch besprochen habe, dass der eigentlich viel besser in den Abend gepasst hätte, so rein von der Positionierung her als Axel Bosse.
Also weiß ich jetzt nicht, ich habe Axel Bosse nicht gesehen, aber ich finde hast du Bernd Begemann schon mal live gesehen?
Ja.
Der ist also ein Unikum.
Total.
So schön. Also das ist wirklich so eine Art von Konzert sieht man sehr selten. Die Songs von ihm sind, also er spielt unfassbar gut Gitarre, muss ich sagen. Obwohl er sich immer nach jedem dritten Song so mehr oder weniger entschuldigt hat, wie schlecht er Gitarre spielt. Aber trotzdem spielt er sehr gut. Und dann, seine Texte sind halt auch unfassbar. Also ich glaube, Olli Schulz hat mal irgendwann gesagt in irgendeinem Podcast, dass Bernd Begemann ihn inspiriert hat, selber Musik zu machen. Die haben auch zusammen diesen Song geschrieben. Wie heißt er? Irgendwas mit von Olli Schulz, dieser ganz bekannte.
Rangel?
Sexy.
Achso, verhaftet wegen Sexy.
Ja, genau. Den haben sie auch, der hat ja Bernd Begemann mehr oder weniger geschrieben für Olli Schulz und so. Also den kennt man schon und jedenfalls war halt Konzert und es war halt Entertainment pur. Er hat sogar eine Pause dazwischen gemacht, wo er halt dann sich ein bisschen akklimatisieren musste. Hat auch ein neues Hemd angezogen, weil er echt so geschwitzt hat. Das war auch ein warmer Tag. Und und dann war das Konzert vorbei und ich hab mit ihm vielleicht 5 Worte gewechselt, er war halt auch sichtlich irgendwie so, es war wirklich dieser strange Moment, vielleicht kennt das jemand, du kannst vielleicht auch jetzt mit dem ganzen, wenn man zum ersten Mal Konzert geht, wie verhält man sich jetzt? Wie gehe ich jetzt auf den Menschen zu und laber mit ihm? Bleibe ich auf Abstand? Und so, bin halt hingegangen, habe auf Abstand, da hat er mir einmal so ein bisschen so Faust gegen so gemacht und da habe ich gesagt, ja, schönen Dank, dass er hier gespielt hat und habe mich voll gefreut und so. Ja, anyway, und dann kommt so eine kleine Geschichte, die auf Dennis auf mich aufmerksam gemacht hatte. Ich hatte es aber auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass er dann irgendwie einen Tag später auf Instagram gepostet hat, wie toll Bautzen war, aber dann Bautzen ihm einen faden Beigeschmack geliefert hatte, denn sein Portemonnaie wäre weg. Und er war sich sicher, das Portemonnaie wurde geklaut an diesem Abend. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Stellte sich raus, er hat das Portemonnaie in irgendeiner Tasche, in irgendeiner Tasche in seinem Koffer irgendwo, weil er einen neuen Koffer hatte, dort hingesteckt und er wusste nicht, dass dort war. Bammer.
Das finde ich so charmant, weil er sich dann halt auch selbst dafür entschuldigt hat, dass er das so gedreht hat. Also, das fand ich sehr, sehr schön. Ich mag den halt auch. Der hatte halt auch, als ich ihn gesehen habe, ich habe ihn, glaube ich, einmal erst gesehen und da hat er in Bremen in einem Plattenladen gespielt.
Okay. Ja, da passt er auch hin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so Bernd Begemann auf einer großen Bühne irgendwie. Obwohl mit der Befreiung muss ja auch ziemlich cool sein, aber ist ja seine Begleitband, die Befreiung. Und ja, trotzdem war ein sehr, sehr schönes Erlebnis mal wieder. Nach knapp anderthalb Jahren, erste Konzert Bernd Begemann war toll. Und dann gehe ich gleich weiter zu meinem zweiten Konzert, was dann paar Wochen später war. Und zwar war das Los Pampos Festival hier in der Nähe von Bautzen, so einem kleinen Dorf. Also ein richtiges Festival, wie man sich das vorstellt mit Zelten und allem Pipapo. Ich habe nicht gezeltet, weil ich nach Hause fahren konnte. Und es war sehr eigenartig den ersten Tag, muss ich zugeben. Also wirklich so Leute, die halt dann bei einer Punkband dann angefangen haben, dann doch zu pogen, wo ich dann dachte so, irgendwie so richtig geil ist es nicht, aber schon irgendwie geil, weil es halt wieder so ein bisschen Normalität vermittelt. Ja, es war halt ein kleines Festival, wie viele Leute werden da, wie viel haben sie gesagt, 350 Leute durften sie reinlassen, Kapazitäten waren irgendwie für 700 oder 600 oder 800 ungefähr, also kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Platz man da hatte.
Ja.
Hygienetechnisch haben sie so gut gemacht, wie es geht, will ich mal sagen, also die hatten jetzt nicht gerade die krassesten Bedingungen, weil die haben einfach wenig Geld, aber es war toll und dann, haben auch Freunde von mir aus München gespielt da, deshalb bin ich da erst wieder hingegangen. Ich war auch, glaube ich, so hingegangen. Und dann haben die tollen Jaguar aus Dresden gespielt, die demnächst auch ihr Album rausbringen im Oktober. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Weil der Schlagzeuger von mir ein wirklich alter und guter Freund ist. Deshalb muss ich da ein bisschen, wie sagt man, brüderliche Nächstenliebe
man zeigen. Man muss ja auch so ein bisschen Lokalkolorit reinbringen. Ne? Unter Umständen kommt das in meinen Singles diese Woche auch vor.
Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Nee, und dann habe ich noch mal, dann war ich ja noch in meinem Urlaub noch ein paar Tage in Berlin mit meiner besten Freundin und dann haben wir, da waren wir im Cassiopeia Biergarten und da hat so ein Typ, ich glaube, der war relativ bekannt, hat dann so Gitarre gespielt mit bisschen, also hat ein Akustikset gemacht für so eine Stunde oder so. Das war auch ganz nett. Das waren meine drei Konzerte, die ich bis jetzt gesehen habe, seit Anfang August. Und nichts weiter geplant, weil nichts weiter irgendwie, beziehungsweise alles hat sich verschoben wieder auf nächstes Jahr.
Ja, das kennen wir alle. Ich hatte noch, ich habe noch ein kurzes Konzert in Hannover gesehen. Zwar war da ein, hieß es gleich Back on Stage oder so, so eine große Veranstaltung. Und leider hat nur ein Termin richtig geklappt. Also einen Tag danach hat die Antilopengang gespielt. Da bin ich wahnsinnig gern hingekommen. Es hat irgendwie alles nicht gepasst. Aber ich habe den lieben Fanny van Dannen gesehen,
Oh, schön.
was auch einfach ein wahnsinnig schönes Konzert war. Es war leider furchtbar matschig, aber dafür ist es trocken geblieben, war einigermaßen angenehm von der Temperatur her. Das war auch sehr, sehr schön und als er Herzscheiße gespielt hat, war die Stimmung wirklich fantastisch.
Ja, so diese undergroundigste Superhütte, die man glaube ich kennt
Ja.
oder den es gibt. Wenn Fanny van Dannen nicht wäre, wären die Toten Hosen jetzt wahrscheinlich immer noch eine kleine Rumpelband in Düsseldorf.
Ja, das stimmt.
Muss man ganz ehrlich sagen.
Richtig.
Ja, das war's mit Konzerten. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr so für letzten Monaten oder Wochen für Konzerte gesehen habt, was euch da ein bisschen so begeistert hat. Ich sehe immer so bei Leuten auf Instagram, dass die halt von irgendwelchen Konzerten posten von Bands und KünstlerInnen und das ist eigentlich ganz geil. Ich finde es relativ cool, dass wieder so Normalität reinkommt, aber wie man jetzt sieht, die ganz großen, sagen wir die ganz großen ist übertrieben, aber so die Hallenkonzerte bleiben sie doch eher alle vorsichtig, sage
Ja.
ich es mal so.
Ja, das ist ja auch richtig so. Also, was bringt's,
Ja, finde ich auch.
wenn du jetzt wieder aus allen Rohren feuerst und dann feststellst, okay, wir haben es doch wieder versaut.
Ja, klar.
Ich bin damit echt ganz zufrieden, wie das gerade läuft, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich gerne noch viel, viel mehr sehen würde.
Ja, und dann, ich gucke ja immer so gerne auf YouTube irgendwelche Konzertmitschnitte an. Und jetzt zu der Band kommen wir später noch. War mein Lieblingskonzertmitschnitt von Turnstile die Konzerte letzten 2, 3 Wochen halt so zum Release ihres Albums. Und das ist halt absolutes Mayhem. Da sind Leute, die springen auf die Bühne, springen von der Bühne in die Menschen rein. Die kloppen sich halt, was halt da doch ein bisschen Hardcore ist. Und das ist super weird zu sehen, aber auch gleichzeitig so ein wirklich so ein wholesome Moment, wenn man halt sieht, okay, es geht doch noch. Leute haben Bock. Weil ich habe auch in München halt mit einer guten Freundin von mir gesprochen, die halt in dem Business mehr oder weniger ziemlich drin ist. Und die meinte, dass halt viele Veranstalter und Veranstalterinnen Angst haben, dass die Leute sozusagen ihr Interesse an Konzerten verloren haben. Sozusagen, ja, wir hatten das Streaming zu Hause war ja auch ganz geil. Warum müssen wir jetzt noch zum Konzert rennen und dafür dann 30, 40 € plus ausgeben? Aber anscheinend ist es da doch nicht so. Ich glaube, die Leute haben doch Bock und wollen wieder Konzerte haben und wollen wieder sich mit Menschen unterhalten und treffen und so. Bin da relativ optimistisch, was das angeht. Nicht wie beim Kino. Das Ding ist, glaube ich, durch. Aber Konzerte ist, glaube ich, so eine Sache, das bleibt.
Ja, ich habe es halt, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, die Geschichte mit, als ich da sah oder stand dann nach dem ersten Song bei Herrn Uhlmann und das alles wieder so wahrgenommen habe und gemerkt habe, wie sich Musik anfühlt, wenn da vorne jemand steht und sie macht, das ist einfach so was anderes, als wenn es einfach nur
Ja.
vom Band kommt. Und klar kann man über Live-Mitschnitte irre gut die Stimmung inzwischen transportieren, das geht echt gut, aber es ist längst nicht das, was man will.
Ich bin ja auch noch nie ein Fan von Live-Alben gewesen. Ob das jetzt, also war jetzt schon vor Corona, schon ewig nicht. Weil für mich immer dieses Ding war, ich kann das nicht fühlen, was gerade da passiert. Und deshalb habe ich das nie gemocht irgendwie, bis heute nicht.
Es gibt
Klar, also.
so ein paar, die ich gerne höre, die halt dann auch wirklich gut abgemischt sind, wo dann halt auch wirklich viel Mühe sich gegeben wurde. Aber so das im Großen und Ganzen sind mir normale Alben dann doch lieber als Live-Alben.
Ja, also es hat sich bei mir nichts geändert. Live-Alben skippe ich immer. Obwohl ich dann wahrscheinlich schon viel gute Sachen verpasst habe, weil man viele Bands oder so, die spielen ja dann doch live ihre Songs dann anders als auf Platte und das ist dann doch wahrscheinlich interessanter. Aber Ich habe auch schon mehr als genug gesehen, deshalb kann mich das nicht weiter groß tangieren mehr. Ja, haben wir das Thema Konzerte eigentlich schon abgehakt? Oder was heißt abgehakt? Das war schon relativ. Gehen wir zum Release-Radar gleich rüber. Wie gesagt, unsere Sachen sind ganz schön volles Paket heute.
Ich muss dazu sagen,
Und
bei mir ist ein bisschen blöd. Ich habe mir eine Playlist gemacht, in der ich ganz viele Sachen mir aufgenommen habe und die habe ich irgendwie vor 3 Tagen gelöscht, pfiffigerweise, weil ich ein bisschen mein Spotify aufgeräumt habe. Nun, ich musste heute recht spontan Songs auswählen.
Brauchst dich nicht grämen, war bei mir ähnlich
Ha, sehr
Anfang
gut.
der Woche. War bei mir ähnlich Anfang der Woche. Ich dachte mir, ey, du hast ja Donnerstag und dann musst du mal gucken, Release-Radar. Und ich gucke halt in meine Playlist, beziehungsweise ich gehe in die Playlist rein, waren noch die alten Songs von unserer letzten Aufnahme drin und ich dumm wie ich Mama Steuerung A und löschen. Aber dabei hatte ich schon die anderen Songs mit reingestimmt, die ich einfach für diese Sendung haben wollte. Ah, egal. Ein paar habe
Egal,
ich noch
ja.
zusammengekriegt, also war das ist okay. Und da, nee, mit dem ganz Großen fangen wir noch nicht an. Wir fangen erstmal mit was Kleinem an. Und zwar machen wir mit Alligator. Alligator, ich weiß es immer nie. Alligator.
Ich glaube, Alligator ist es, weil es ist ja.
Alligator.
Ja, ich habe ihn nur draufgenommen, weil ich fand, er war ganz gut. Der Text ist ganz gut. Ich mag Alligator eigentlich auch. Ich finde nur, dass der sich langsam totläuft, weil er hat, glaube ich, das Problem, dass er dieses verschmitzte Hinterhältige, das kannst du so über eine gewisse Zeit ganz cool beibehalten, aber irgendwann verbraucht es sich. Und ich glaube, er ist kurz davor, dass das ein Problem wird. Der Song aber wieder gefällt mir sehr gut und erinnert mich ein bisschen an, es gab vom Neo-Magazin mal irgendwie einen Song über Paketboten. Und an den erinnert er mich so ein bisschen. Aber
Okay.
ja.
Ja, nee, ich habe mit Alligator ist eher alles negativ bei mir. Ich mag ihn nicht, ich mag seine Musik nicht, ich mag ihn als Person auch nicht. Mir hat es eigentlich komplett alles verhagelt, als er diese Rock am Ring-Aktion dieses Jahr gemacht hatte. Das war einfach nur Panne, was er da, diesen Kurzfilm. Wer sich gerne mal
Ach ja, mein Gott, das hatte ich ganz vergessen.
richtig fremdschämen will, dann geht mal auf Rock am Ring, glaubt die Instagram-Seite bei den Reels irgendwo und dann gibt es so einen 8 Minuten langen Kurzfilm, wie er halt krampfhaft versucht, in die Playlist oder Setlist oder Line-Up reinzukommen und dann irgendwie mit HP Baxter telefoniert und die ganze Zeit nur so ein, wo man sich denkt, Alter, oh, das ist doch nee. Da lacht er wirklich bloß, da lachen auch die gleichen Leute drüber, die auch bei den dreisten drei lachen. Also so ein Humor ist das und
Gut, dass du mich
nee, es
jetzt
hat.
erst dran erinnerst, sonst hätte ich es nicht mit auf die Playlist gesetzt. Und damit beenden wir jetzt das Gespräch zu Alligator. Jetzt bin ich wieder sauer, jetzt will ich ihn nicht mehr.
Okay, sehr gut. Ich hab's wieder geschafft. Dann mach mal auch ganz kurzes von mir und zwar Laura Lee and the Jets. Laura Lee ist ein Teil der Garage-Punk-Rockband Gör aus Berlin und die bringt jetzt ihre Solo-Sachen raus, was sich im Prinzip genauso wie Gör anhört, bloß ohne die Andrea, die andere Sängerin. Punkt. Mehr ist es wirklich. Das klingt einfach wirklich eins zu eins wie Gör. Also wie ihre Hauptband. Es ist einfach vollkommen sinnlos, dass sie das gemacht hat, meiner Meinung nach.
Ja, manchmal ist das so.
Ja, es ist halt wirklich sehr dumm. Ich mag Gör, ich liebe Gör. Wirklich, Gör ist eine fantastische Band. Aber es bringt halt nichts, dass sie halt ein Soloalbum rausbringt, was genauso klingt wie das andere. Deshalb gehen wir gleich weiter zu Yuzu You und Millie Dance mit dem Song Der Gargoyle.
Genau, den habe ich nur einmal durchgehört, fand ihn sehr schön,
Genau.
dachte, nehme ich mit drauf. Use You kann man immer empfehlen, sehr gute Texte.
Genau, ich fand die Hook nicht ganz so geil. Also den Refrain, den fand ich nicht ganz so toll irgendwie, hat mich nicht so gecatcht, aber so an sich, der Text war fantastisch, also kann man wieder nichts sagen.
Richtig, richtig.
Kann man, ist auf jeden Fall cool. Dann gehen wir gleich mal weiter zu einer ganz, ganz, ganz tollen All-Girl, Riot-Girl-Band aus Schweden, die nennt sich Rome is not a Town. Die habe ich mal als Vorband von Tiger Lu gesehen. Viele werden sich fragen, wer toll ist Tiger Lu? Googelt oder Spotify, ganz toller Musiker. Und die haben mich halt als Vorband schon so dermaßen beeindruckt, dass ich mir alle Platten von denen gekauft habe bei dem Konzert. Und die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht und das ist halt so post-punkiger, ja, Riot Girl-mäßiger, Anfang 90er, Bikini Kill-mäßig so ein bisschen. Aber halt dann doch eher wütender. Ich kann es ganz schwer. Aber es ist halt ruhigere Punkmusik. Also die Gitarren sind nicht hart verzerrt oder so, sondern es ist eher alles ruhig gespielt. aber dann doch wütend. Mhm. Ganz schwer zu erklären, aber hört es auf jeden Fall mal an. Rome is not a town. Tolle Band, die haben jetzt den Song Daydreamer rausgebracht, wo hoffentlich bald ein neues Album rauskommt, was ich mir wahrscheinlich auch wieder bestellen werde. Hundertprozentig.
Das klingt doch und gut.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein, ich glaube, mein Highlight von heute. Also von mir persönlich. Jetzt gehen wir mal weiter zu Elliot und Are You Tired of Me mit dem Song. Und ein schöner Popsong.
Nicht wahr? Da
kann ich dazu nicht sagen.
Das ist ein schöner Popsong. Ich finde, es klingt halt ein bisschen wie Tudor Cinema Club mit einer etwas weniger auffälligen Stimme.
Sehr guter Vergleich da. Ja, stimmt, voll gut.
Die habe ich vorletztes Jahr live im Jugendhaus Ost in Wolfsburg gesehen, als Vorband zu Raz. Ist eine lokale Band hier, kommt aus Braunschweig. Ich habe gerade geguckt, sie haben auf Spotify 28 monatliche HörerInnen. Und zumindest eine davon kenne ich, weil eine Bekannte von mir, die wirklich sehr, sehr feiert und die halt auch ein bisschen persönlich kennt. Deswegen habe ich zumindest mit dem einen oder anderen, glaube ich, schon mal angestoßen von denen. Und finde die sehr empfehlenswert. Es ist ein echt schöner Popsong, den man echt mal hören kann.
Krass, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe ja dann nicht weiter nachgedacht. Ich habe einfach den Song gehört. Und für mich war das so eine Art wieder Indie-Entdeckung aus England. Hm,
genau so klingen die auch. Ich habe halt auch gesehen, dass Julia den Song gerade gehört hat und dachte, oh guck, von denen gibt's auch wieder was. Und dann höre ich das und denke, oder verwechsel ich die jetzt, weil irgendwie klingt. Aber dann fiel mir ein, nee, warte mal, du hast damals schon gesagt, dass das klingt wie. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt zur Sicherheit, habe erst herausgefunden, dass sie eine Coverband aus Mannheim sind. Dann dachte ich mir, nee, vermutlich nicht. Und dann habe ich die richtigen gefunden und dann hat's gepasst.
Ui, das überrascht mich jetzt gerade, weil ich, wie gesagt, dachte, das ist so ein Newcomer, den man noch nie auf dem Schirm hatte irgendwie.
Ist es auch, cool. Aber halt nicht aus England.
Es ist auch, aber ja, blöd gesagt jetzt, aber ich dachte, halt so ein NMI Wannabe, wir werden bald große Star-Band.
Ja,
yeah, halt würden jede Woche achtmal gibt, genau, oder so, keine Ahnung.
Genau, würden auch voll in diese Reihe passen. Nee, also da,
voll.
Deswegen, da kann man ruhig Aufmerksamkeit drauf werfen.
Okay, dann gehen wir weiter bei mir. Wie gesagt, den großen Brocken lassen wir uns zum Schluss. Da müssen wir ein bisschen mehr drüber reden. Und zwar gehen wir zu Emma Elizabeth, Tray Full of Ash. Habe ich bin ich auch darauf aufmerksam geworden, durch eine Story der Band Pictures. Und die haben irgendwie da diesen, ich weiß nicht, ob die mit involviert sind oder so, keine Ahnung. Jedenfalls haben die da gesagt, das ist ein ganz toller Song. Und da habe ich mir gedacht, wenn eine Band, die ich mag, Songs toll finde, hörst du erstmal an. Und ja, und es ist ein schöner, wirklich auch so ein eher Indie-rockiger Song. Erinnert mich so ganz leicht an den Sam Fender-Song, 17 Going Under, der gerade überall im Radio läuft, glaube ich. Bestimmt. Also, den hatten wir letztes Mal auch in der Sendung und den finde ich auch ganz toll. Und so einen ähnlichen Vibe hat der Song auch. Hm. Ist ein bisschen poppiger, aber, oder ein bisschen, ja, mehr poppiger kann man schon sagen. Der ist nicht ganz so Indie-lastig, der von Emma Elizabeth, aber ein toller Song. Hat mich wirklich sehr überrascht. Das, also hat auch plus 2000 HörerInnen im Monat bei Spotify. Also ist halt es noch. Ist keine ganz Newcomerin, hat auch schon 3 Alben rausgebracht, aber trotzdem, schöner, toller Song. Und dann gehen wir weiter zum Song von einer Band, die ich komplett vergessen hatte. Und wie kannst du diese Living Color? Also, das war für mich so eine Band, die habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gelesen, gehört oder irgendwas.
Ich habe sie seit 7 Jahren nicht gehört, kann ich relativ präzise sagen. Ist auch kein neuer Song von denen. Wenn man ihn sich anhört und Wrestling-Fan ist, dann stellt man relativ schnell fest, warte mal, das habe ich schon mal gehört. Das ist der Entrance-Song von CM Punk und ich habe ihn in letzter Zeit so oft gehört, dass ich dachte, ach, ich schmuggel's hier einfach mit rein und sage, Leute, unter Umständen haben wir gerade das erste Mal erlebt, dass die WWE nur noch die zweitgrößte und beliebteste Liga der Welt ist. Und gerade
seit 1998 oder so.
Ja, aber da war es immer knapp und jetzt sieht es gerade aus, als würden die Wellen so auseinanderlaufen, dass es einem ein bisschen Angst macht um das geliebte Kind, das man so lange verfolgt hat, weil AEW gerade alles richtig macht. Jetzt haben sie schon so viele da, wie es aussieht, wird Kevin Owens der Nächste sein, der wechselt. Und zu viel Wrestling-Talk fast.
Deshalb hört Kappa-Haters, die haben da ein bisschen mehr drauf als wir. Nee, wir haben auch viel drauf, aber wir ist nicht unser Spezialgebiet, sagen wir mal so, für heute.
Na gut, also ja, für heute, danke, weil die letzte Folge habe ich gemacht. Also es wäre ein bisschen doof, wenn ich sage, von Wrestling habe ich eh keine Ahnung, hört die und dann schalten sie da ein und stellen fest, warte mal, das ist der, der gesagt hat, er hat keine Ahnung.
Nein, das war falsch gesagt. Heute ist Musik im Vordergrund und Living Color, ich wusste, ich kannte den Song, mir war nicht sofort bewusst, dass das Entrance-Song von CM Punk ist, aber dann nach, glaube ich, eine Minute oder so, ja doch.
Ja, genau.
Der
ist halt für den Auftritt, ist halt vorne weg. Der hat so ein komisches Intro, das ist halt weggeschnitten und das fängt halt gleich mit diesem Gitarrenriff an.
Deshalb war ich verwirrt.
Ja, genau.
Aber an sich, ganz ehrlich, wenn es nicht das CM Punk Entrance-Song wäre, würde ich sagen, boah, eigentlich ein Kack-Song.
Ja, komplett mittelmäßig. Aber das macht ja
so nichts. Eine Scheiße. Vor allem ganz Living, ich habe dann ein bisschen bei Living Color noch so die Top 5 Songs mir mal durchgehört. Ey, es ist ja furchtbar, diese Band.
Aber ich guck gerade, welche Songs sie haben. Cult of Personality hat sich 74 Millionen mal abgespielt, der nächste 10. Und das ist schon eine krasse Zahl. Ich fand sehr sympathisch von der Band, die haben bei, also es ist ja so, wenn du so ein Ding als Entrance für eine Fernsehshow haben willst, musst du dir den freigeben lassen. So, jetzt kam halt die Anfrage bei Living Color an, so, und ob ihr Song für ein Wrestling-Ding genutzt werden kann. Und dann haben sie bei CM Punk angerufen und haben gefragt, hat das was mit dir zu tun oder müssen wir es blockieren? Und dann musste er zugeben, nee, hat mit mir zu tun, bitte sagt's nicht weiter, es soll eine Überraschung werden. Es war keine, aber man wollte es halt nicht so offensichtlich machen.
Ach, schön.
Ja.
Nee, das ist echt cool.
Es gibt da gerade noch eine andere schöne Geschichte, und zwar ist die ehemalige Ruby Riott von der WWE jetzt bei AEW aufgetaucht als Ruby Soho, was ja ein Song von Rancid ist. Und die Band hat gesagt, nein, nenn dich unbedingt so, du kannst unseren Song auch haben. Und das ist halt einfach eine schöne Geste und zeigt
Das stimmt, ja.
Also einerseits, dass die Wrestler sowas machen dürfen, das wäre halt bei der WWE nie möglich gewesen, auf eigene Faust sowas zu machen. Und dass es dann noch funktioniert, hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, wie gesagt, mehr zu dem Thema Wrestling bei Kappa Haters und oder ihr bleibt einfach dran, wollte ich gerade sagen, man hört dann unser Nachgespräch, aber es hört ihr nicht.
Richtig.
Und wir gehen mal weiter durch und gehen mit zu der Band Soft Cult. Die habe ich auch dieses Jahr entdeckt, wie auch immer. Und die haben dieses Jahr eine EP rausgebracht, die eher so Goth-Elektro-mäßig war, mit bisschen so Indie-Anleihen und Shoegazing, also ein bisschen so 80er mal Bloody Valentine-mäßig in der Richtung. Und jetzt haben die 19 rausgebracht, der heißt House of Mirrors und geht dann doch mehr in die rockige Richtung und das hat mich voll gefreut, dass sie halt dann doch sich denken, wir bleiben nicht dabei, was wir halt machen, sondern sich mal ein bisschen weiterentwickeln. Und da habe ich auch Bock, weil ich habe irgendwie gelesen, dass die dann doch anscheinend nächstes Jahr ein neues Album raus oder generell ihr erstes Album rausbringen. Und das ist auch eine Band, die auf jeden Fall auf meinem Radar ist. Und das ist halt schon viel wert, wenn du eine Band hast, die auf meinem Radar ist. Weil es gibt so viele Sachen, die man mal hört, gut findet und dann aber dann wieder vergisst.
Ja.
Und das ist halt so, so krass. So, und jetzt kommen wir mal zu deinem lokalpatriotischen freundespatriotischen Sachen.
Das ist deutlich mehr freundespatriotisch als lokalpatriotisch, weil der gute Jendrik ja aus Bremen kommt und so auch seine Band von Grambusch. Und die haben ihre neueste Single rausgebracht in unserer Abwesenheit. Ganz unprofessionell, da hätte man durchaus mal warten können, bis wir wieder da sind. Zusammen mit Sprinter von Liedfett, was mich ja da doppelt anspricht, denn vor mir steht ein Bierdeckel, auf dem dieser unterschrieben hat. Ich mag also Liedfett relativ gerne. Und sie haben den Song Disco rausgebracht, den ich sehr, sehr schön finde und der eine Vorbereitung auf das Album ist, welches heißen wird, wie ich euch nachher sage, weil ich wusste, dass ich nicht darauf vorbereitet sein werde. Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht nebenbei reden und tippen könnte, um es so rauszufinden und so
und merkt kein
Mensch, dass ich nebenbei nach Google und scheiße, jetzt ist es nicht ganz oben. Am 29.10. kommt nämlich das Album Um Kopf und Kragen, das neue Album von Grambusch, und es wird sehr gut und ich freue mich sehr für Jendrik, dass das so gut läuft und die haben jetzt auch ganz viele Konzerte und haben ein tolles Video in Bremen gedreht, was mir sehr, sehr gut, also die Bilder haben mir sehr gut gefallen, die davon gemacht wurden. Sie haben tatsächlich so mit professionellen Videodrehern gearbeitet. Das sieht alles sehr, sehr geil aus. Ich bin echt gespannt, wie das alles wird und freue mich für sie und wollte sie deswegen hier nennen.
Was ich, ja, Jendrik kenne ich ja auch persönlich und wir haben auch schon einige Biere zusammen geleert. Guter Typ, Guter Typ, definitiv. Und was mich gerade total, also freut, aber auch total flasht ein bisschen, die haben 10.000 monatliche Hörer bei Spotify. Echt so? Was ich recht viel finde.
Das finde ich wirklich anständig.
Das sind 10.000, also 9.687 steht hier. Und das ist halt kurz vor 10.000.
Ja.
Aber natürlich auch der Sprinter-Song, also der mit dem Sprinter oder wie auch immer heißt, hat ja 15.000 und nächstes hat gleich 2.000.
Ja, klar.
Oder viel.
Das ist halt, aber er hat das auch in einem Podcast erzählt, dass alleine die Tatsache, dass Sprinter da mitgemacht hat und du so dir die Liedfett-Leute reinholst, hat man sofort gemerkt. Also man hat
ja,
gleich in den Klicks aber gemerkt, wie das läuft. Von daher alles richtig.
Ja, das gemacht. Ist aber ich vollkommen nachvollziehbar. Wenn man die Chance hat, mit so jemand relativ Bekannterem so eine Kollabo einzugehen, macht's einfach. Hm,
genau.
Das ist, wenn es nicht gerade ein Arschloch ist oder irgendwie, dann macht's einfach.
Nee, und das ist er definitiv nicht. Also alles, was ich von dem so gesehen habe, ist wirklich anständiger Typ.
Mag okay, ich und jetzt kommen wir zur. Ich hab's in meiner ersten Euphorie als den Shadow Drop des Jahrtausends bezeichnet. Aber es ist schon wirklich ein krasses Ding, dass aber einfach zwei neue Songs rausgehauen haben. Nach jetzt mittlerweile 40 Jahren der letzten Releases von denen. Und man könnte eigentlich meinen, die haben bloß 2 Jahre Pause gemacht und einfach weitergemacht. Die Songs schließen sich nahtlos an der Qualität, die sie immer geliefert haben. Also das sind einfach, ich glaube, aber so eine Band, ähnlich wie die Beatles, auf die können sich alle einigen. Hm. Also es ist so, ich weiß nicht, das ist einfach eine tolle Band.
Irgendwie schon, ja. Also da kann man nicht
ja, sagen.
Also ich wurde auch Ende letzten Jahres, ich sag mal, genötigt, ganz dringend die ABBA-Musical-Filme zu gucken. Und selbst da stellt man fest, es funktioniert einfach. Also das ist einfach gute Musik. Und das Lustige ist ja, dass in diesen Filmen, die wirken die ganze Zeit so, als wären die Songs für diesen Film geschrieben. Also, weil sie irgendwie es geschafft haben, eine Storyline so zusammenzuknuspern, dass die um die Songs passt. Das fand ich schon echt beeindruckend. Und die Songs sind halt einfach gut. Die Filme sind natürlich ein bisschen kitschig, aber es gibt auch weit, weit schlimmere.
Ja, ja nee, ich habe mir die auch beide angeguckt und ich fand die auch okay. Die sind halt wirklich einfach mal für einen faulen Sonntagnachmittag guckst du dir die an und dann freust du dich. Du hast eine gute Laune. Ist einfach gute Laune.
Genau.
Und aber hauen ja auch ein neues Album raus im Oktober, glaube ich. Oktober war das. Mit Voyage heißt das Album. Und gehen halt aber nicht selber auf Tour, sondern auf eine Hologramm-Tour, was ich total spannend, aber auch ein bisschen eigenartig finde, aber okay.
Hm. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ach. Aber so kann man halt 70-Jährige noch länger im Boot halten, ne?
Ist richtig. Aber für ganz ehrlich, für 70-Jährige, also stimmlich sind das ganz klar studiotechnisch natürlich viel bearbeitet. Aber ich glaube, die Probleme brauchst du nicht so viel bearbeiten. Die mussten sich wahrscheinlich ein bisschen wieder Gesangstraining drauf schaufeln. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wirklich toll produzierte Lieder, toll arrangiert, tolle Melodien, Text. Ja, im Prinzip geht der I Still Have Faith in You geht im Prinzip darum, dass sie halt wieder da sind und dann Don't Shut. Es gehen beide Songs eigentlich im Prinzip darum, hallo, hier sind wir wieder, freut euch. Und ich glaube, viele, viele, viele Menschen freuen sich da gerade sehr, sehr, sehr drüber, dass ABBA wieder da sind.
Hm.
Und ich bin ganz froh, dass wir in einer Zeit leben können, wo ABBA auch wieder sich dann doch einer der wenigen Reunions, auf die man eigentlich ein bisschen gewartet hat. Ja. Obwohl man vielleicht wie bei vielen anderen dann das Album hört und denkt sich so, naja, vielleicht ist ja die Erwartung doch zu hoch gewesen am Ende. Kann auch sein. Aber siehe Tool. An alle Tool-Fans da draußen. Ihr wisst, für was ich rede. Ja. Toll. Also schön. Freut mich. Natürlich gucke ich mir kein Konzert von denen an. Erstens will ich, wenn ich Konzert gehen will, dann will ich gerne die Menschen live sehen. Und wahrscheinlich kostet ein Ticket 500 Euro plus. Schätze ich mal. Ganz grob.
Ja, irgendwie sowas. Also das wird, glaube ich, schrecklich, schrecklich teuer. Aber was mich dann doch gewundert hat an dieser ganzen Geschichte ist, dass sie gleich 2 Songs rausgebracht haben. Weil ist ja eigentlich unüblich, ne? Eigentlich haut man ja einen raus und nicht gleich.
Ja, weil ich glaube, weil die beide relativ ziemlich unterschiedlich sind. Der I Still Have Faith in You ist halt so ein typischer Balladen, bisschen auf pompös gemachter Song und der Don't Shut Me Down ist dann doch eher ein reduzierterer Song. Ich habe jetzt auch bloß einmal gehört, beide, deshalb kann ich jetzt auch nicht alles hundertprozentig wiedergeben, aber mir kam es halt so vor, als wären die halt ein bisschen unterschiedlich und Ja, warum nicht? Zwei Songs ist doch toll.
Ja, nee, ich fand's nur ungewöhnlich.
Und ich glaube, das ist eher daher, weil der Don't Shut Me Down doch ein kürzerer Song ist, dass der doch mehr Radio-Airplay kriegt als der andere. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht war es einfach so eine Sache, wir fanden den einen Song, finde die Band persönlich toller, aber der andere sagt, die Plattenfirma oder was weiß ich wer, das Management sagt, ey, bringt dann auch mal raus, weil der ist halt fürs Radio-Airplay ein bisschen besser gemacht. Kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung, aber sind back, yeah. Und natürlich, jetzt natürlich über ABBA geredet habe, müssen wir natürlich auch ein bisschen mal auf ganz, ganz spontan über zwei traurige Ereignisse eingehen, die letzten Wochen passiert sind. Und zwar sind zwei sehr wichtige Schlagzeuger gestorben. Joey Jordison von Slipknot. Vielleicht hat der eine oder andere das mein kleines kurzes Special gehört, weil mich hat das dann doch sehr schockiert, weil ich großer Slipknot-Fan war. Und ja, und dann musste ich halt dann raus. Und dann ist halt auch mein Gott. Watts. Ich komme gerade auf den Vornamen nicht von Rolling Stones. Bin ich doof? Mein Gott. Nein. Bin ich doof?
Charlie.
Das ist ja gerade Charlie Watts. Mein Gott, ich war gerade bei Ronnie Watts. Ich
weiß gar nicht, warum. Das Schlimme ist, der Name lag mir auf der Zunge, aber weil du unsicher warst, hat mein Gehirn gesagt, nee, dann sag das besser nicht, dann wird's falsch sein. Manchmal funktioniert das so.
Nee, Charlie Watts ist ja auch im Alter von 80 Jahren gestorben. Fast Gründungsmitglied der Rolling Stones. Er hat, glaube ich, einen Schlagzeugermann ein halbes Jahr vorher gespielt. Also er gilt nicht als Gründungsmitglied, aber man kann schon fast so sagen. Er hat halt von Anfang an da gespielt, seit 60 Jahren bei einer Band gespielt. Das musste er erstmal schaffen.
Wie es bei den Ärzten immer heißt, er ist der Neue.
Ja, so eine Art. Und ja, ist jetzt wahrscheinlich weniger schockierend, weil Joey Jordison war noch keine 50, aber trotzdem ist halt doch eine krasse Legende, Charlie Watts mit den Rolling Stones. Und ja, das wollte ich auch noch mal kurz angesprochen haben. Deshalb sind wir aber mit unserem Release-Radar schon durch. Wow.
Ja, machen wir mal ein bisschen im Sprint, aber irgendwie müssen wir das ja machen.
Ja, aber ich glaube, so viel. Manchmal verhaspelt man sich, dann redet man irgendeinen Quatsch über, was man eigentlich gar nicht sagen müsste. Deshalb kommen wir jetzt zu den Alben, die halt ein bisschen ja auch komisch sind irgendwie diese Woche, finde ich. Also ich fange einfach mal ganz mit dem Ding an, was ich überhaupt nicht checke. Das ist Kanye West mit Donda oder Donda oder wie auch immer.
Donda.
Donda. Mir geht's. Warte, kurz, bevor du anfängst. Also ich habe 50 Minuten ausgehalten, dann konnte ich nicht mehr. Und das Ding geht fast 2 Stunden.
Das hat mich auch wahnsinnig irritiert, wie lang das ist. Und das Ding ist, ich habe dann geguckt, Drake hat ja auch ein Album rausgebracht, das ist auch so lang.
Aber das klingt für mich eher, also beim Donda, die ersten 50 Minuten, das klingt für mich so wie, ja gut, Kanye West hat sowieso eine Scheibe, der ist sowieso nicht ganz dicht, aber als hätte der irgendwie zwischen 3 Songs, die er mal produziert hat, die er eigentlich ganz geil findet, irgendeinen Quatsch reingemacht. Also es ist nix. Das Album ist einfach nix. Fertig. Und klar, ich weiß schon, was du hinaus willst, Dennis.
Bitte?
Ich weiß noch, was du hinaus willst bei dem Album. Und zwar die Produktion. Mhm. Wie das Ding entstanden ist. Ja. Und ich habe da musst du ein bisschen mehr, weil ich da nur ganz marginal was weiß.
Ich weiß auch gar nicht so viel. Ich find's nur so faszinierend, wie viel Chaos man in das Release eines Albums geben kann. Weil es wurde ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal angekündigt wurde, es muss auch schon Urzeiten her sein. Hier, und am 18. November 2019 hat er gesagt, dass er an einem Album mit Dr. Dre arbeiten würde. Und Kanye ist ja leider in eine ganz, ganz komische Richtung abgedriftet, hängt mit Donald Trump rum. Ihm ist völlig egal, was die Leute so erzählen, die mit ihm zusammenarbeiten. Deswegen, eigentlich sollten wir ihm auch gar nicht so viel Möglichkeiten hier geben. Nee. Weil es ist halt, er arbeitet halt einerseits mit einfach massiv homosexuellen feindlichen Leuten zusammen und dann wieder mit Schwulen. Das ist irgendwie, das macht auch keinen Sinn. Es scheint ihm wirklich völlig egal zu sein und ich finde, dafür ist er zu bekannt. Aber gut, wer mit Donald Trump unterwegs ist, was willst du mehr? Er hat mit Chris Brown zusammengearbeitet. Dem ist alles egal. Der scheint auch wirklich ein bisschen durch zu sein. Wir können alle froh sein, dass er nicht Präsident geworden ist. Und dann gab es ja auch.
Bisschen durch.
Ich,
bisschen durch, denn meiner Meinung nach gehört er einfach in psychiatrische Behandlung.
Ja, das hat er ja auch selbst schon gesagt, ne? Also er hat ja, hat ja auch, glaube ich, in einem Song, ich weiß gar nicht, ob das auf dem Album ist, ich bin aber nicht so der Texthörer, hat er ja auch irgendwie davon erzählt, dass, dass er ein Kind, nee, dass er das Kind seiner Frau vor der Abtreibung bewahrt hat und, also wirklich halt auch so Sachen, wo du sagst, okay, vielleicht sollte man genau das nicht von sich geben. Es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Dann war es so, dass er irgendwie sich die Arena in
Atlanta, war das nicht? Atlanta Seahawks oder so ähnlich? Oder irgendwie, ich glaube, Atlanta habe ich noch hinter Kopf, aber kann natürlich auch falsch sein.
Auf jeden Fall war es, glaube ich, irgendein Mercedes-Benz Dome oder irgendwie sowas. Und den hat er sich gemietet, um da die Präsentation von dem Album zu machen, was dazu geführt hat, dass es ihm nicht gefallen hat. Er hat es dann nochmal wieder um ein paar Wochen verschoben und es wurde immer wieder verschoben und dann ist es so über Nacht einfach gedroppt worden.
Bei mir waren gerade ein paar technische Probleme. Falls was abgeschnitten wurde, tut's mir leid, es ging eben um Kanye West. Deshalb gehen wir jetzt zu Skepta über, der mit der All-In-EP vor ein paar Wochen was rausgehauen hat, was ich total geil finde.
Ja.
Also es ist wirklich, ich hab's zum heute, bei mir ist komplett an mir vorbeigegangen, Dennis hat's mir heute früh gesagt und dann eigentlich kurz reingehört und wirklich Grime-mäßig wieder so Slow-Tie-Richtung, hat ja mit Slow-Tie viel zusammengearbeitet mittlerweile schon und hört man.
Ja, genau. Ich finde es halt einfach irrsinnig stark. Das ist kurz und knackig. Aber das hat halt auch den Vorteil, es sind halt nicht 50 Minuten Langeweile, sondern es sind 15 Minuten Skepta. Und das reicht dann eigentlich auch. Es ist fantastisch. Ich habe mich so gefreut, als ich das heute durch Zufall gesehen habe. Es ist in meinem Release-Radar, taucht Kerstin Ott auf, aber Skepta nicht. Da war ich stinksauer. Da war ich kurz davor, Spotify zu kündigen.
Es ist eigentlich menschenverachtend.
Ja, ist es wirklich. Und was mich halt gefreut hat, erstmal, ich erkenne die Stimme von dieser Frau ja nicht, aber ich höre es und denke irgendwann, was zum Henker ist denn das für eine sinnlose Scheiße, die da kommt? Dann gucke ich rein und stelle fest, ach das? Und dann habe ich gleich ein Dislike draufgegeben, was ich noch nie gemacht habe, glaube ich. Aber ich will sowas nicht in meiner Playlist haben.
Ja, okay. Weg von Kerstin Ott wieder zurück. Also Skepta brauchen wir jetzt nicht so viel drum herum erzählen. Nee. Wie du sagst, Viertelstunde einfach nur geballert textlich und Beats sind geil. Ist halt typischer britischer Grime. Kann man schon. Ist nicht ganz so, ich finde es nicht ganz so aggressiv wie Slowthai. Nee. Ist dann doch ein bisschen mehr mellow, ein bisschen gediegener, aber trotzdem genügend Aggressivität, um mich auf jeden Fall interessierter zurückzulassen. Und dann, ich höre es mir auf jeden Fall definitiv noch ein paar Mal an. Das ist auf jeden Fall in meiner Heavy Rotation jetzt drin.
Genau, bei mir auch. Also ich fahre jetzt dann gleich auch noch mal los und werde auch nur dieses Album hören, einfach um es noch mal zu genießen, weil im Auto kann man sowas dann immer noch viel, viel besser.
Ja, und ich mache es immer beim Einkaufen mit Kopfhörern. Da schalte ich immer so schon ab, weil ich einfach Einkaufen hasse und
ich auch, da höre ich Podcasts, weil da kann ich dann guten Gewissens behaupten, ach, ich dachte, das wäre ein Podcast gewesen, wenn irgendjemand mit mir labert.
Ach so, nee, das ist mir dann egal. Okay, dann machen wir mal schnell, können wir auch relativ schnell abhandeln. Ali Neumann mit Madonna Whore Complex kam letzte Woche raus. Und Ali Neumann war für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dennis, aber für mich war Ali Neumann immer so ein bisschen, hat man da mal gehört den Namen oder da wurde mal gedroppt, aber nie wirklich damit beschäftigt mit der Frau.
Ja, exakt. Ich wusste immer, dass die super ist, aber ich hätte dir nicht sagen können, was sie macht.
Genau, und ich weiß auch nicht, was sie macht außer das Album. Keine Ahnung. Und jedenfalls habe ich über die Instagram-Story von Kaleo Sansa, die wir schon vor Ewigkeiten mal besprochen haben, auch ein sehr tolles, ein mein Lieblingsalbum dieses Jahr, habe ich mitgekriegt, dass sie ein Album rausgebracht hat, die gute Ali Neumann. Und dachte mir, ja, hörst du mal rein, vielleicht ist er da doch ganz geil. Und ich war super positiv überrascht. Es ist deutschsprachiger Soul-Pop, R&B, mit ein bisschen sehr viel Rumgerotze, was ich mag. Also sie hat eine sehr zerbrechliche, aber trotzdem rostige Stimme, das mag ich. Hat mich so ein bisschen an das an Mine erinnert. Aber so eine poppigere Variante von Mine irgendwie. Mine finde ich dann doch schon ein bisschen poetischer. Aber Ali Neumann, also wer Mine mag, unbedingt bei Ali Neumann mal reinhören. Sehr, sehr, sehr toll. Hab's jetzt auch jetzt nicht, ich glaube, anderthalb Mal gehört oder so, weil es dann doch zu viel ist mittlerweile. Aber definitiv auch ein Album, was, wenn ich mal so Bock auf so deutschsprachigen Soul habe oder so, dann höre ich das auf jeden Fall rein. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, wer so Bock auf so Musik hat, minemäßig.
Ja, definitiv eine Empfehlung.
Definitive Empfehlung. Dann machen wir das nächste. Dann musst du reden, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Und zwar machen wir Meckes mit Axeltape. Axeltape.
Ja.
Wahrscheinlich.
Okay.
Das ist dann mir auch. Bitte, ich habe gar keine Ahnung.
Macht gar nichts. Meckes kennt man ja von den Orsons, hat hier dieses Album, das. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es entstanden ist. Die Songs haben auch alle so. Warte mal, ich muss ganz kurz suchen. Das kam jetzt dann doch zu früh. Moment. Ich bin gleich soweit.
Nicht ja, Meckle. Wir haben einen Plan, immer.
Ja, und wir beachten ihn einfach nicht. Ja. Die Songs da drauf haben nämlich auch immer so schöne Namen. Exclusive 1 bis 11. Ich weiß nicht genau, wie sie entstanden sind. Es wirkt alles auch sehr, sehr rough. Es ist sehr, halt jetzt nicht irgendwie hochpoliert. Also so das Gegenteil von Skepta. Aber ich finde es auch sehr, sehr gut. Es klingt teilweise sogar nach Freestyle. Aber wahrscheinlich ist es das nicht. Wahrscheinlich ist das eher sein Stil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann man gut mal nebenbei hören. Aber es ist jetzt auch kein. Also er wird damit nicht irgendwelche Preise gewinnen. Ich glaube, das hat sich einfach nur so ergeben. Und deswegen hat das rausgehauen. Ich mag's.
Okay.
Guter deutscher Hip-Hop.
Ja, kann ich jetzt noch, habe ich jetzt nicht in der Liste, aber kann ich auch die neue Nura LP empfehlen. Ist jetzt nicht so super geil. Der fand ich die EP besser, die sie Anfang des Jahres rausgehauen hat. Aber ja, ist auch toll, wenn man Hip-Hop, deutschen Hip-Hop Bock hat. Gehen wir dann gleich weiter zu Billie Eilish Happier Than Ever, was dann doch ein größeres Ding war. Und ich mache kein Geheimnis draus, dass ich vom ersten Billie Eilish Album nicht so der große Fan bin. Mhm. Und hat mich einfach nicht gekickt. War ähnlich wie kam auch ganz, ganz kurz das neue Lord Album. Auch so ein öde, langweiliger Dreck. Braucht man sich auch nicht anhören. Sorry, aber das war echt öde, langweilig. Und aber Billie Eilish, also bei Billie Eilish muss man eins sagen, sie wäre ohne ihren Bruder, wäre das auch vollkommen egale Musik. Weil was Phineas da für Sachen produzententechnisch raushaut, ist einfach Gold. Der Typ hat einfach, er hat ein Händchen dafür, seine Solo-Sachen mag ich nicht. Die sind mir dann doch eher zu weinerlich teilweise. Aber was er für seine Schwester da alles raushaut, das ist ganz, ganz tolle Musik. Und der vorletzte Song, der Happier Than Ever heißt, episch ohne Ende. Also der fängt so ruhig an und wird am Ende so dermaßen episch und laut und toll und bringt den ganzen Album so richtig auf den Punkt, finde ich. Weil sie ist erwachsener geworden. Man merkt es auch ihren ganzen Verhalten, beziehungsweise Verhalten nicht, sondern ganzen Auftreten, wie sie jetzt sich darstellt. Ist nicht mehr diese Rotzgöre wie noch vor 2-3 Jahren. Ist auch mittlerweile schon 20 oder so, müsste sie sein. Keine Ahnung.
Also eher die Grand Dame des Pop.
Ja, mittlerweile schon. Aber, nee, aber es ist echt toll. Ist jetzt nicht eins meiner Lieblingsalben, aber es ist trotzdem ein Album, was man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Und hat jetzt auch bei Disney Plus so ein Special rausgebracht. Ich habe es noch nicht gesehen. So eine Ode an, so ein Liebesbrief musikalischer an L.A. Es wird bestimmt auch nicht schlecht sein, glaube ich mal. Also ich glaube, so, dafür hat es ein Händchen für sowas.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, und man kann über Disney sagen, was man will. Dennoch kann Disney produzieren. Die können Sachen produzieren. Und auf jeden Fall werde ich mir das noch angucken. Ich habe ja auch Bock, im November kommt, ganz kurz, die Get Back, diese Beatles-Doku von Peter Jackson auf Disney Plus. Und das war von Anfang an eigentlich mein Grund, warum ich Disney Plus überhaupt geholt habe. Weil ich diese Doku sehen wollte, aber die ist schon seit 2 Jahren angekündigt, aber da hat es ewig nicht geschissen gekriegt, die fertig zu kriegen. Hm.
Das klingt aber wirklich sehr, sehr gut. Also die Kombination kann eigentlich auch nur gut werden.
Ey, da gibt es so einen 6-Minuten-Trailer oder so. Also so ein, ja, so ein Teaser-Filmchen, kann man sagen, auf Disney Plus. Und ey, da bin ich, wenn ich das angucke, ich krieg fast Tränen in den Augen, weil ich das unbedingt gleich sehen will, was diese Mensch da produziert hat. Das sind irgendwie 600 Stunden ungesehenes Material hat er gesichtet. Und das ist halt geil.
Ja, das klingt wirklich nach Arbeit. Aber dann kann es eigentlich auch nur gut werden, wenn man ehrlich ist.
Also Billie Eilish, Daumen nach oben. Und jetzt musst du wieder ran. Da kenne ich bloß diese 2 Radiosongs von Aki Bosse mit dem Album Sunnyside.
Genau, ist bei mir ein reiner Sympathiepunkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hatte schon bessere Alben, finde ich. Auf dem hier hat meine Freundin, als wir es also wir haben es auf der Fahrt nach irgendwo zusammen gehört, den Anfang und irgendwann meint sie, sag mal, ist der frisch verliebt? Und es wirkt so, die ersten Songs wirken alle so, wie als wäre jemand sehr verliebt. Er hat einen Song an seinen Vater geschrieben, der sehr, sehr schön ist, aber auch ein bisschen traurig. Ich mag ihn halt, ich finde ihn wahnsinnig sympathisch, ich finde krass, dass der sich wirklich, weil man kommt ja schnell in den Verdacht so ein bisschen bei ihm auch, dass er so in diese, weiß nicht, diese ganzen Pop-Baden-Typen, die in Deutschland gerade so wahnsinnig erfolgreich sind, dass er da irgendwie mit dazugehört, aber das ist ja bei ihm überhaupt nicht so, der hat sich ja wirklich den Arsch abgearbeitet, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist und deswegen werde ich ihn auch immer unterstützen, weil er einfach Sympathiepunkte hat und ich finde, das ist ein sehr gutes Album, aber nicht sein bestes. Und wer Bosse mag, hört's, wer nicht, der braucht sich da auch nicht reinhören. Es ist jetzt nicht, dass er plötzlich ein Rock'n'Roll oder ein Rap-Album rausgebracht hat. Es ist halt das, was man, what you see is what you get.
Ja, aber ist ja nichts Schlimmes daran.
Nee, überhaupt
nicht. Wie gesagt, ich kenne bloß die beiden, oder ja, ich glaube, beide Radiosongs sind zwei Radiosongs. Und es sind Songs, die, wenn die im Radio laufen, bin ich nicht angekotzt. Und das ist schon viel wert.
Ja, also, genau, das finde ich nämlich auch. Also,
klar, früher war mal alles besser, aber Aki Bosse war für mich auch schon immer so ein Mensch, der immer da war. Also der war immer irgendwie präsent und war auch immer cool präsent. Da war nie irgendwie, wo man sich dachte, oh Gott, wieder Bosse-Song. Ich freue mich für ihn, dass er auf jeden Fall jetzt einen Durchbruch geschafft hat. Da freue ich mich echt für ihn. Also das ist halt, wie du sagst, der hat sich einen Arsch abgearbeitet und der ist bestimmt schon seit 10, 12, 13 Jahren dabei. Bestimmt schon, oder?
Ja, locker, der locker, ist, wenn nicht länger. Der hat ja früher, seine erste Band war Hyperchild oder so, glaube ich. Die waren ja schon so leidlich erfolgreich, aber man kannte sie auch irgendwie. Und dann ist er irgendwann in dieses, also halt als Solokünstler unterwegs gewesen und der hat sich halt wirklich, der hat überall gespielt, der hat alles gemacht. Ich habe eine Zeit lang mit einem Kumpel von ihm zusammengearbeitet, deswegen weiß ich das halt auch immer so ein bisschen. Und es ist halt einfach, genau, Hyperchild hießen sie, ich bin gut. Und der hat, also ich weiß halt auch, dass der bis heute Schiss hat, dass irgendwann auffällt, dass er da gar nicht hingehört und dass alles vorbei ist. Also der ist halt, das ist halt auch keine Show oder so oder Sachen, die er vor Mikrofon sagt, sondern es ist halt einfach so. Der ist halt einfach wahnsinnig down to earth, unglaublich sympathisch. Also ich finde, wenn du den in Interviews hörst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der mal nicht nett ist. Also ich habe ihn im Hotel Matze, glaube ich, gehört und da ist er halt, der ist halt genau so, wie man ihn haben will eigentlich. Das ist so, ja.
Sag mal, ich guck gerade durch, war er nicht mal bei Nils Bokelberg oder irre ich mich da gerade? Weil ich meine zu wissen, dass ich mal einen Podcast mit ihm gehört habe, wo es nur um seine Musik auch ging.
Das kann auch sein, ja.
Aber ist jetzt auch egal.
Ja.
Jedenfalls, guter Typ. Album, ich bleib dabei, ich werde es wahrscheinlich nicht hören, weil, wenn du schon so sagst, ist mir Sunny Sunshine Musik, habe ich gerade keinen großen Bock drauf. Nö. So dumm, wie es klingt. Und, dann gehen wir mal weiter. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Sachen, wo wir vielleicht ein bisschen ausschweifender reden können. Und zwar gehe ich gleich mal zu Turnstile. Glow On. Absoluter Überraschungsalbum für mich. Turnstile kannte ich natürlich, gut, natürlich übertrieben, aber Turnstile sind schon seit Jahren, seit 5, 6 Jahren so eine Hardcore-Größe, die aber es nie wirklich geschafft haben, aus den ganzen aus den ganzen wirklich Underground-Sachen rauszukommen. Und haben dieses Jahr mit Glow On einfach ein Album rausgehauen, was komplett, also sich an so viel Genre bedient, aber das ist so stilsicher und so selbstsicher. Das ist Wahnsinn. Also bei einem Song, der fängt halt wirklich Hardcore, typisch Hardcore-mäßig an. Und auf einmal kannst du denken, okay, die sind jetzt bei The Cure angelangt. Dann gehen sie weiter zu irgendwelchen, in dem gleichen Song, irgendwelche 90er-Jahre Grunge-Rock-Anspielungen. Und dann gehen sie wieder weiter zurück zu Robert Smith. Und dann, also das springt die ganze Zeit so hin und her auf dem Album. Und es macht so einen verdammten Spaß, dieses Album zu hören. Wirklich. Das geht, knapp eine halbe Stunde oder so. Und das ist einfach, das ist so ein, es hat mich wirklich komplett aus den Socken gehauen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich habe das, ich glaube, dreimal hintereinander gehört. Das ist kein Spaß. Ich habe gesagt, das muss ich nochmal hören. Das kann ich gar nicht glauben, was ich da gerade höre.
Es ist,
und das hat
der Herm von Gästeliste Geisterbahn hat das Album auch sehr, sehr empfohlen. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, es zu hören. Aber jetzt, wo du das auch noch machst, muss ich das dringend tun.
Turnstyle, ich weiß, dass Herm auch Turnstyle sein letztes Konzert war, weil hat er ein paar Mal schon in seiner Instagram-Story und so gezeigt. Und ich habe erst schon erzählt, dass ich den Turnstyle live immer sehr gerne, also mittlerweile kann ich nur empfehlen, gib mal Turnstyle live 2021 ein. Die Konzerte gehen nie länger als eine Dreiviertelstunde oder so, weil es einfach, ich glaube, die Band würde es länger schaffen, aber die Zuschauer einfach nicht, weil die sich einfach so dermaßen zerstören gegenseitig. Es macht Spaß zu sehen, ist sehr befremdlich, aber es macht sehr viel Spaß zu sehen. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Die Grüße gehen auch raus an einen gewissen Instagram-Freund von mir, der auf meine Empfehlung hin das Album sich mal geholt hat und absolut auch feiert. Also wirklich Turnstyle, Glow On. Und zu Turnstyle habe ich nur eine ganz kleine Randnotiz. Ich war ja, wie gesagt, in Berlin für ein paar Tage und da sind wir auch ein bisschen durch Plattenläden gelaufen. Ich konnte mir nicht Platten kaufen groß, weil ich einfach mit dem öffentlichen bzw. Flixbus gefahren bin und ich einfach nicht so die Kapazitäten hatte, mir das echt rumzutragen, ganze Zeug. Aber ich habe dann in einer kleinen Wühlkiste für 5 Euro eine Turnstyle-Platte gesehen, also die ihre zweite EP, und dachte mir, okay, kannst du ja mitnehmen, 5 Euro, passt auch super noch in Koffer rein, alles cool. Und legt die zu Hause dann, beziehungsweise kommt nach Hause und denkt mir, was habe ich denn eigentlich gekauft hier? Okay, das limitierte 500 Stück limitiert weltweit, diese Version, die weiße Vinyl, und kriegst du mit Discogs nicht mehr für unter 40 Euro oder so.
Krass, das ist ja ein ganz anständiges Angebot.
Ne, das fand ich aber schön. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, so einen Glücksgriff gemacht. Ich habe bis jetzt immer so leicht pechlich gehabt. Oder so ein bisschen so an. Ich habe noch nie wirklich so Glück gehabt in der Sache, aber da. Und die starten natürlich auch jetzt ein bisschen durch und so, deshalb ist vielleicht meine Rente gesichert.
Da gehe ich fest von aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann so viel sagen, Turnstyle Glow On, das Album der Ausgabe von mir, also das Beste, was wir heute besprechen werden, überhaupt. Und jetzt kommen wir mal, wir gehen mal negativ aus der ganzen Geschichte raus und kommen jetzt erstmal zu etwas Positiveren und kommen zu den Leoniden mit diesem furchtbaren Albumtitel Complex Happenings Reduced to a Simple Design. What the fuck? Aber trotzdem, hast du es gehört, Dennis?
Ich habe es einmal quer gehört.
Okay, ich glaube, das reicht auch. Okay. Das reicht auch bei dem Album. Also die erste Single, L-O-V-E oder Love, wie auch immer, hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil die da doch eher so klang wie die Sachen, die sie davor alles rausgehauen haben. Hab mir trotzdem Fanboy-mäßig trotzdem dann noch die Vinyl bestellt. Hab dann das Album mal durchgehört und muss sagen, überraschenderweise trauen sie sich. Die trauen sich noch nicht genug, meiner Meinung nach, aber trauen sich auch mal in andere Musikrichtungen sich mal reinzutasten und mal dort ein bisschen so ein Funk-Element einzubauen und dort mal ein bisschen dann doch, gibt eine ganz kurze Stelle, die geht vielleicht bloß eine Minute oder so, wo sie dann doch sehr, sehr, sehr hart und sehr, sehr laut werden, fand ich auch sehr interessant. Die versuchen viel und es sind ja noch, man kann schon fast sagen, es sind echt noch Anfang ihrer Karriere und auf jeden Fall Leoniden, so eine Band aus Deutschland, die man auf dem Schirm haben sollte für die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass die groß an Qualität verlieren werden. Einzige Angst habe ich halt, dass sie sich wirklich zu sehr wiederholen. Also es gibt dann doch schon ein paar Songs auf dem Album. Ist nicht alles komplett geil. Es gibt so 2-3 Songs auf dem Album, wo ich sage, hätten sie sich auch sparen können, wie auch Boring Ideas, der ein Kollabo ist mit dem Menschen, zu dem wir jetzt kommen, weil ich brauche zu Leon nicht mehr viel sagen. Und das ist ein Kollabo mit Drangsal, der sein drittes Album Exit Strategy rausgehauen hat. Und ich bin kein Fan dieses Albums. Dennis, bitte du.
Nö, ich auch nicht. Ich fand die erste Single ja richtig, richtig stark. Die hat mich ja komplett umgehauen. Also, naja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ich fand es richtig gut. Es hat mir irrsinnig gut gefallen. Ich war wahnsinnig gespannt, was danach noch kommt. War kurz davor, mir das Album auf Vinyl vorzubestellen. Hab's irgendwie aus zeitlichen Gründen dann doch verpennt. Und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil sich rausstellt, dass die erste Single gut gewählt war, weil sie halt einfach das Beste war, was da drauf ist. finde ich.
Ich finde aber den zweiten Song, ich glaube, der heißt sogar Acid Strategy, noch am allerstärksten. Das ist der mit diesen Chören, mit diesen.
Oh ja, ja, der doch, stimmt, der war tatsächlich noch besser. Aber insgesamt.
Insgesamt ist es einfach zu repetitiv, finde ich. Es ist. Ich weiß es nicht. Er geht zu wenig in der Schlager-Eske über. Wenn er noch ein bisschen mehr in der Schlager-Eske über hätte ich gesagt, das ist geil. Aber so bleibt's ja ein moderner NDW-Aufguss irgendwie, finde ich.
Hm.
Oder liege ich da falsch? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, für mich ist einfach so, er hat sich nicht das Beste aus seinen letzten zwei Alben rausgeklaut, sondern eher so das vielleicht oh Gott, wie sagt man, Gefälligste? Vielleicht das Gefälligste aus den letzten zwei Alben hat er sich rausgezogen und dann auf 10 Songs gepackt oder 11 oder wie viel das auch immer sein mögen. Also ich habe beim ersten Mal hören war ich interessiert, beim zweiten Mal hören war ich dann doch so, naja, beim dritten Mal hören habe ich meine Hälfte ausgemacht, weil ich dann doch gelangweilt war.
Ja, ich finde halt, er traut sich exakt nichts auf dem Album.
Richtig. Das merkt man, das ist halt schade. Weil er kann's wirklich. Und ich bin auch ein großer Fan von Max Gruber als Musiker, weil er viele gute Ansätze hat. Er hat auch geile Einflüsse. Wenn man denn die Podcasts hört, was er so für Einflüsse hat und so, dann nutze doch. Weißt du, dann denke ich immer so, nutz doch die Einflüsse, die du hast. Aber nee. Ich find's halt wirklich schade, dass er einfach. Ja, es ist halt gefällig, ist, glaube ich, das beste Wort für das Album. Es ist ein gefälliges Album, was überhaupt nicht herausfordert zu hören. Sondern das kannst du auch nebenbei beim Aufwaschen hörst oder beim Rasenmähen oder was auch immer. Das ist egal. Und das ist ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade drum.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber trotzdem.
Also, das klingt jetzt auch zu negativ, glaube ich. Also, es ist kein schlechtes Album. Nein, wir haben nur mehr erwartet.
Ja, genau, das stimmt schon. Also, man kann sich es auf jeden Fall, oh Gott, das klang wirklich gerade so, als wäre es ein furchtbares Album. Nein, es ist schon ein gutes Album, definitiv. Eins der besseren, die rauskommen. Dennoch habe ich von Drangsal, wie du sagst, mehr erwartet. Hm. Ich habe einfach von Drangsal ein bisschen, wie gesagt, hätte er sich mehr getraut, in die Schlagerrichtung zu gehen, hätte ich gesagt, geil. Weil er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, es klingt, ich meine das wirklich positiv, Schlagermusik zu machen. Aber Schlagermusik in dem Rahmen, dass man das irgendwie geil findet.
Hm.
Aber es hat er halt nicht gemacht, das ist halt schade. Und textlich finde ich es aber auch teilweise nicht so geil, muss ich sagen. Also es gibt viele Sachen, das wirkt so hin und her gehumpelt. Ich weiß nicht, aber es ist Meckern auf Gott ganz hohem Niveau, was wir anstellen, aber trotzdem, man muss ja auch ein bisschen seine Erwartungen auch mal höher setzen an jemanden, den man so toll findet, wie Drangsal. Wie gesagt, die ersten beiden Alben sind fantastisch.
Ja.
Das sind absolute Meisterwerke, finde ich.
Hm.
Vor allem das Zores. Zores habe ich mir in dem Zuge dann nochmal angehört, und geiles Album, wirklich. Und wie gesagt, Exit Strategy von Drangsal definitiv auch anhörbar. Ohne Frage, aber man erfahrt nicht zu viel, falls ihr es noch nicht gehört habt. Aber ich glaube, dass es keinen unter unseren Zuhörern gibt, der es noch nicht gehört hat, dieses Album. Das glaube ich fast nicht.
Vermutlich. Die Werbetrommel schlagen sie auch ganz gut. Das muss man ja den beiden Mäuschen lassen. Ne?
Obwohl ich sagen muss, dass die letzte mit Verachtung Ausgabe eine Frechheit war. Irgendwie fand ich, also es war 40 Minuten bloß blödes Gelaber. Also es ist ja immer blödes Gelaber bloß, aber es war 40 Minuten vollkommen inhaltloses Gelaber, fand ich. Und naja, aber man merkte richtig, die waren halt zwischen ihren, er war Max zwischen Promo und Casper zwischen Videodreh. Mhm. Der soll endlich mal was raushauen, der Casper. Meine Fresse, ey. Der kann sich doch nicht so lange aus der Nase ziehen lassen.
Ah, doch, das kann er. Er hat jetzt auch nur noch ein Bild online gerade.
Okay. Ja, es deutet alles darauf hin, dass es bald irgendwie ein Drop kommt von wegen, hier ist meine erste Single und hier jetzt könnt ihr mein Album vorbestellen, was im, ich mache jetzt mal Call, ich sag mal im November rauskommt.
Ja, auf jeden Fall noch dieses Jahr.
Ich sag mal im November kommt das neue Casper-Album raus. Hm,
bis dahin noch zwei Singles und dann, weil wenn er das Video jetzt schon gedreht hat, das kann ja dann nicht so lange dauern.
Nee, ich bin da relativ optimistisch. Ich bin auch gespannt, weil dieses Schwarz, was wir auch letztes Mal besprochen hatten. Ich weiß nicht, was das sollte. Also ganz ehrlich, ich kann das überhaupt nicht zuordnen.
Naja, das ist eher so eine ich weiß nicht, so eine kumpelhafte Möglichkeit, jemanden anders zu pushen, glaube ich. Also das.
Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem. Aber sollte man da, darauf sollte man nicht zu viel zurückschließen, was
Sowieso
das Album
nicht.
einfach, was das Album bringen wird. Ja, und dann habe ich noch so drei, ja gut, sagen wir mal, zwei kleine Empfehlungen und eine Empfehlung, die einfach gar keine Empfehlung mehr ist. Und zwar hau ich mal ganz schnell raus. Death Heaven haben ein neues Album rausgebracht mit Infinite Granite. Death Heaven ist eine Black Metal, Doom Metal Band gewesen, die jetzt mittlerweile shoegazigen Indie Rock machen. Was total, wenn man wirklich sich die ersten Death Heaven Sachen anhört, absolut irre ist, welchen Wandel die durchlebt haben. Ganz, ganz tolles, melancholisches Indie Rock Album, finde ich. Ganz, ganz toll. Auf jeden Fall anhören. Und wer dann weiter zurückhört, bitte nicht erschrecken. So viel dazu. Und dann hat noch Noah Cyrus, die ich ja sowieso sehr toll finde, die Schwester von Miley Cyrus, mit PJ Harvey zusammen das, die EP People Don't Change rausgebracht. Und einfach wunderschöne Sommer-Sonnenmusik plus Akustikgitarre, die beide singen und dann eine Akustikgitarre dazu und das war's. Tolle Songs. Und jetzt muss ich dich mal fragen, Dennis, hast du von dem Lorna Shore-Hype mitbekommen? Von der Band Lorna Shore?
Nein, gar nichts.
Gar nichts. Okay, wahrscheinlich bist du da wirklich nicht so tief in der ganzen Geschichte drin. Lorna Shore ist, glaube, der, also in dem Bereich Death Metal, Symphonic Metal, Core, bla bla, Gesülze, die größte Überraschung, seit es Autos gibt. Also, das ist, die haben Anfang des Jahres den Song To the Hellfire rausgebracht. Und ich glaube, jeder YouTuber, der sich bloß mit Gesangssachen beschäftigt oder mit Metal-Sachen beschäftigt, hat darauf reagiert. Also gib einfach mal einen Lorna Shore to the Hellfire Reactions. Du hast mehr Videos als zu der Band selbst. Weil die Band hat, soweit ich es mitbekommen habe, sich einen neuen Sänger geholt. Will Ramis heißt der. Wenn man den sieht, mein Gott, dann möchte man den Arm nehmen. So knuddelig ist der. Wenn er den Mund aufmacht und singt, hat man nur noch Angst. Man hat wirklich nur noch Angst. Das sind die beängstigsten und weiß ich nicht, Vocals, die ich wirklich jemals gehört habe. Der Typ, das ist nicht normal. Natürlich ist die Band drumherum, macht auch unfassbar harte, Gott, es ist wirklich, also ein YouTuber hat mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der hat den Song gehört und mittendrin hat er gesagt, er hätte jetzt gerne eine Decke sich zum Einkuscheln. Auf Englisch halt. Weil er gerade so intimidated ist. Wie der Franzose sagt. Und ja, das ist doch wirklich so dermaßen brutalste Musik. Und ich habe auch da schöne Reaktionen schon gehabt, wenn ich an die Tankstelle gefahren bin. Mein Fenster unten hatte, das Album lief, beziehungsweise die EP lief. Und Leute mich einfach anguckten, so habe ich mich gefühlt letztes Mal mit 16, wo ich Slipknot gehört habe. Wirklich so Reaktionen habe ich bekommen.
Okay.
Und das ist super. Und ich habe heute meine Vinyl bekommen von der ersten EP, die ich für viel zu viel Geld gekauft habe. Aber habe dann noch mal ein bisschen recherchiert. Ich habe noch einen guten Preis dafür. Ich habe sie noch für einen guten Preis bekommen, was die mittlerweile schon überall anders gehandelt wird, ist halt nicht mehr feierlich, weil niemand hat mit dieser Reaktion gerechnet. Und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich am längsten über das Album gesprochen, wo ich am kürzesten drüber sprechen wollte.
Ja, so ist das mit deinen Versprechen.
Ja, aber ich bin einfach so dermaßen begeistert. Es ist einfach, und es ist halt, wie ich auch vielen Leuten schon sage, ich bin gerade so im Entdecken von neuer Musik für mich, was halt viel Hip-Hop ist, aber auch viel in diese ganz düstere und Metal-artige Richtung geht, wie halt Black Metal, Death Metal, Deathcore und so, weil ich das halt früher nie gehört habe. Und für mich ist das alles neu. Also es ist halt total toll, wenn ich dann irgendwie Leuten, die halt das schon ewig hören, das zeige, sagen sich, ja, puh, habe ich schon 100 Mal gehört. So ähnlich geht's mir dann, wenn andere Leute mir irgendwelche Indie-Sachen von heute zeigen, wo ich mir denke, so, puh, ja, das klingt wie The Rifles von 2005 oder wie The Vines oder so. Deshalb bin ich da echt total begeistert von Lorna Shore in I Return to Nothingness. So, jetzt sind wir durch für heute mit unseren musikalischen Auswüchsen.
Nein, ich habe gerade noch eine ganz kleine Kleinigkeit gelesen. Kurzer, ganz kurz nur Nachtrag zu Bosse. Ich wollte nur ganz kurz noch an Valentine Grüße rausgeben aus der Bosse-Band, die sie jetzt alleine auf Karrieretour geht und sich jetzt hier selbstständig macht von der Bosse-Band, die ganz, ganz liebe Abschiedsgrüße sowohl von der Band bekommen hat, als auch gegeben hat. Und wir drücken ihr die Daumen, dass sie alleine besteht da draußen. Das Talent hat sie.
Das, sie war Bassistin, hast du gesagt?
Nee, sie war Sängerin. Also sie war Background-Sängerin.
Ah, okay.
Und ich glaube, ja, Keyboard hat sie auch noch gespielt oder so.
Ja, schön. Wünsche ich ja auch viel Glück. Ich kenne sie nicht, aber viel Glück bei deinen. Und gerade vor ein paar Stunden kam auch der neue Matrix 4-Trailer raus. Ich habe noch nicht gesehen.
Ich habe
noch nicht gesehen. Hab aber Bock. Bei mir ist so ein Zwischending zwischen, ich weiß nicht, auf was ich mehr Bock habe, John Wick 4 oder Matrix 4.
Eigentlich Matrix, ziemlich sicher. Ich wusste nur bis gestern nicht, dass er überhaupt rauskommen würde.
Ach so, nee, das war, weil die ja in Babelsberg gedreht haben und deshalb hat man immer relativ viel davon mitbekommen hier im Osten drüben, wo es ansonsten nicht gibt. Aber John Wick 4, ich habe letztens die John Wick-Teile nochmal im Urlaub mit durchgeguckt mit Freunden und die sind einfach toll. Kann man sagen, was man will, sind einfach tolle Actionfilme und aber ich brauche keinen vierten. Aber naja. Wo Money liegt, da muss man nur ein bisschen diggen.
Richtig, richtig.
Richtig. Und in dem Sinne, kann man eigentlich das Kapitel ja zumachen für heute, oder?
Ich glaube schon.
Ja, das war dann doch kürzer als gedacht. Weil unser Plan war, oder wir hatten noch irgendein Thema, da hast du irgendwie Caroline Kebekus mir mal geschickt. Das fällt mir jetzt gerade so ganz blöd ein.
Stimmt, stimmt. Genau, jetzt wo du es sagst. Das kann ich jetzt aber ganz kurz machen. Sie haben... Oh, wie nennt sie denn das? Warte mal, da muss ich noch mal kurz. Das hatte ich nicht.
Ich hab's nicht an. Ich hab's, glaube ich, mal geguckt, aber komplett vergessen. Das kann ich. Sorry, aber das ist schon so lange her mittlerweile.
Genau. Und zwar haben sie festgestellt, was wir auch schon gesagt haben. Sie haben ein sehr langes Video zum Thema Rock am Ring gemacht und haben da einfach mal aufgezählt, wie viele Frauen da teilnehmen. Und haben sich jetzt entschieden, das ist Kacke, das können wir besser. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir es doch besser. Und nächstes Jahr gibt es das Ring am Rock Festival von Caroline Kebekus mit einer wirklich hohen Frauenquote. Ich weiß gar nicht, sie haben schon ganz viele Namen genannt, die daran teilnehmen werden.
Ich google mal kurz nebenbei, erzähl mal weiter.
Und ja, die werden dann halt jetzt in Köln ein Festival nur mit Frauenbands oder mit überwiegend Frauenbands auf jeden Fall machen, wo halt so alles, was Rang und Namen hat in Deutschland, auftreten wird. Und ich finde das ziemlich super. Fand es halt auch lustig, dass es halt wirklich praktisch als direkte Antwort auf unsere Kritik ging, weil ich denke, genau so war es. Ich denke, Caroline wird das hier gehört haben und gesagt haben, haha, wartet mal.
Natürlich.
Und
Ich zeig's euch. Aber im Line-Up ist noch nichts bekannt groß.
Nicht, ich dachte, sie hätte so ein Plakat gehabt. Warte mal, wenn ich jetzt hier in das Video reingucke, ist das wahrscheinlich auch
ein Plakat ist bloß, dass halt so ein ja, am 9. Mai 2022 in Köln, Ring am Rock. Aber ich finde noch nichts jetzt dazu, vielleicht.
Ja, ich
bin gerade so doof gut, zum Googlen.
Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wer kann denn heute schon vorhersehen, was nächstes Jahr an Konzerten möglich ist, gerade auf so Festivals. Aber ich glaube, wir können fest davon ausgehen, dass sich dafür viele Frauen völlig zu Recht Zeit nehmen werden, um da aufzutreten und zu zeigen, was sie können.
Ich finde das super, dass sie das macht.
Ja,
genau das. Eine coole Aktion. Nö, ansonsten...
Haben wir nicht noch einen Gastbeitrag?
Nee, ach so, ja, wir hätten heute eventuell einen Gastbeitrag haben können vom guten Paul. Aber wir haben uns dann so geeinigt, weil es geht um die Band Coldplay. Er ist großer Coldplay-Fan und ich bin jemand, der Coldplay auch mag, sehr mag sogar. Und wir haben uns entschieden, wir machen eine Deep Talk-Folge im November, Oktober, November, wenn das neue Album rauskommt, zusammen.
Ach so, okay, gut.
Da machen wir über Coldplay und da habe ich Bock drauf, mir das ganze Mist nochmal durchzuhören. Weil ich ja großer, ich finde immer Leute furchtbar, die sagen Coldplay, bla bla bla, scheiß Band. Die haben sich nie mit Coldplay beschäftigt, aber dann mit einem Bad Religion-Shirt ankommen. Ja, er kommt.
Ja, ich weiß, dass du da keine ganz große Sympathie hast.
Scheiß Band!
Das meinte ich. Ich habe mich halt immer nur, weil wir sind ja beide auf unserem Instagram-Account angemeldet und ich war immer irritiert, wenn da, weil das Problem ist, der Paul heißt mit Nachnamen Schneider. Und so heißt auch der Pfadfinderbezirk von mir hier in Wolfsburg, in dem ich ganz lange war. Und das ist ja auch ein sehr, okay, sehr bekannter ehemaliger Pfarrer, der im Nationalsozialismus im KZ gestorben ist und solche Geschichten. Also alles sehr, ja, sehr dramatisch. Und ich war immer so, hä, was? Ach so, nee, was? Ach so, nee. Etwas irritierend.
Nee, mit Paul verbindet mich nicht so viel, noch nicht, aber bald eventuell, aber dazu mal mehr, muss ich Dennis danach noch erzählen.
Okidoki.
Gibt eine kleine Sache, mhm, aber dazu mehr, demnächst. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Dennis, dass wir uns wieder mal zusammensetzen konnten nach jetzt. Und jetzt wird es wieder regelmäßiger Zeug geben. Ach so, falls jemand von euch die Sache mit Nico und mir gehört hat, haut gerne mal Feedback raus. Würde uns freuen, wenn ihr euch mal ein bisschen dazu äußern würdet, weil es uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch sehr viel bedeutet. Das klingt total dramatisch und ein bisschen pathetisch, aber hat uns wirklich sehr viel bedeutet, mal über die ganzen Sachen so zu reden, die wir geredet haben. Klar, es ist eine ganze Ecke mit Zusammenschnitten, irgendwie knapp 5 Stunden alles, aber es lohnt sich definitiv. Und ja, das sind halt die Sachen, die im Oktober rauskamen. Würde mich halt freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback gibt und Nico auch. Und in dem Sinne, Dennis, wir hören uns spätestens, also wir hören uns eher, aber ihr hört uns, sagen wir es mal so, genau, im 4 Wochen wieder spätestens und dann mit ganz frischen neuen Themen. Okay, ich habe noch nicht auf die Release-Radar-Liste geguckt, was noch so rauskommt die nächste Zeit, aber ist ja gerade das Schöne dran.
Eben, so mache ich das ja immer und von daher wird das schon sehr gut.
Genau, dann sag ich tschüss, ganz kurz. Und geht wählen, bitte. Geht richtig, bitte wählen.
Richtig. Und wählt keine Nazis, das ist ganz wichtig. Und lasst euch impfen, wenn ihr die Chance habt. Auch das ist sehr, sehr wichtig.
Wir sind nämlich beide durchgeimpft, Freunde, Freundinnen. Und dann, tschaußen.
Tschüss.